Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo und herzlich willkommen bei Strom zum Anfassen. Noch einmal und vorerst zum letzten Mal widme ich mich in der heutigen Folge dem Strommarkt bzw. einer weiteren Facette des Strommarktes, oder vielleicht werden wir auch bald sehen, so ein richtiger Markt ist das eigentlich nicht, sondern ein Randbereich des Marktes. Das ist nämlich hier die große Frage. Unter einem Marktplatz stellt man sich ja so Gewusel vor, geschäftiges Treiben, ständigen Warenaustausch und auch viel Arbeit. Aber der Markt, in Anführungszeichen, um den es heute geht, ist ein Ort, an dem Händler dafür bezahlt werden, zum Beispiel Tomaten zu horten für den Fall der Fälle, dass einmal eine Tomatenknappheit ausbricht. Man wird eigentlich dafür bezahlt, auf der faulen Haut zu liegen und nichts zu machen. Aber wozu braucht man das? Strom ist bekanntlich ein flüchtiges Wesen. Man kann ihn in Stromnetzen nicht speichern, und speichern über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel in Batterien, ist aufwendig, teuer und mit großen Verlusten verbunden. Deshalb braucht man Reserven auf Abruf. Kraftwerke, die einspringen, wenn es auf dem Strommarkt eng wird. Also vorhalten statt speichern, könnte man sagen. Und darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Johannes Henkel. Er ist Energiemarktexperte bei 50 Hertz und kümmert sich mit seinem Team darum, die nächsten Schritte der Energiewende vorauszudenken. Man kann sagen, eine Art Think Tank, der ganz dicht an der Praxis arbeitet. Herzlich willkommen, Johannes.
Hallo Volker.
Ja, schön, dass du da bist. Wir reden ja heute so über das Horten oder Vorratshaltung, und da ist man natürlich auch schnell im privaten Bereich. Wohnst du in einem Eigenheim mit einem riesen Keller, wo man ganz viel einlagern kann, oder auch in einer Etagenwohnung wie ich?
Ja, wir wohnen mit unserer Familie auch in einer Etagenwohnung, und ja, es ist natürlich ein wichtiges Thema, sich vorzubereiten auf den Krisenfall. Und ich sag mal, in den letzten Jahren habe ich da auch viel drüber nachgedacht, aber um ehrlich zu sein, wir haben zwar einen trockenen Keller, aber der ist voller Babyklamotten und sonstigen Dingen, ja.
Also du gehörst noch nicht zu den Prepperern.
So richtig bin ich da noch nicht perfekt vorbereitet, gemäß der schönen Liste, die es da gibt.
Diese Liste habe ich mir tatsächlich zu Gemüte geführt. 2020, als Corona kam, dachte ich mir, jetzt irgendwas müsste man ja doch machen. Und also Wasservorrat habe ich mir zum Beispiel zugelegt. Wie sieht es da aus bei dir? So, dass man wenigstens so 12 Liter oder sowas irgendwo rumstehen hat.
Wir haben einen großen Haushalt, da müssen es bei uns so ein bisschen mehr sein. Also das haben wir tatsächlich nicht. Ein bisschen Essen haben wir als Vorrat, aber Wasser haben wir nicht.
Ja, okay. Also ich habe mir damals, das war auch ganz interessant, eine Notration bestellt bei so einem Online-Versand, die darauf spezialisiert sind. Dazu gehört dann so ein Kurbelradio, so ein kleines, so eine Grundausstattung mit Kerzen und dann so Trockenbrot in Dosen und all so Zeug. Und da konnte man damals auch die Preisentwicklung sehen für dieses Zeug. Das hat sich innerhalb von Wochen, haben sich die Preise verdoppelt. Also ich glaube, da hätte man damals ein ganz gutes Geschäft gemacht, wenn man diese Sachen verkauft. Ich vermute mal, der Markt hat sich jetzt wieder etwas reguliert. Wir wollen heute über Vorräte sprechen, und zwar Vorräte beim Strom. Und da ist die Vorratshaltung eben nicht so erratisch, wie das bei uns beiden so ist. Der eine macht's, der andere macht's nicht, und es ist allen irgendwie doch ziemlich egal. Sondern die Vorratshaltung beim Strom, die ist natürlich ganz ordentlich gesetzlich geregelt, wie eben fast alles, was mit Strom zu tun hat.
Es ist noch gar nicht so lange her, da galten Prepper als Eigenbrötler mit zweifelhafter politischer Gesinnung, die sich auf die Apokalypse vorbereiten. Wer hortet schon kubikmeterweise Dosenfleisch, Zwieback und Kalaschnikows im eigens errichteten Atomschutzbunker? Seit Corona liegt Preppern jedoch voll im Trend. Ich selbst habe die Just-in-Time-Versorgung erweitert und in der Besenkammer Mineralwasser, Konserven, Kekse, Dosenbrot und andere haltbare Speisen eingelagert. Nicht ganz so viele, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe predigt, aber immerhin eine kleine Notration. Die Übertragungsnetzbetreiber müssen ebenfalls preppern. Das liegt gewissermaßen in ihrer DNA. Wir erinnern uns. Im März 2020 klapperte man einen Drogeriemarkt nach dem anderen ab. Überall war das Klopapier ausverkauft. So etwas sollte beim Strom besser nicht passieren. Und da die Lieferkette für Wind- und Solarstrom durchaus mal unterbrochen sein kann, ist Vorsorge wichtig. Da man Strom nur sehr schlecht mit hohen Verlusten speichern kann, sind dafür andere Instrumente erforderlich. Dafür stehen mehrere verschiedene Vorratskammern zur Verfügung. Daily Business ist die sogenannte Regelenergie. Sie dient dazu, Unterdeckungen in der Strombilanz auszugleichen. Einfach ausgedrückt, man hat beim Einkaufen den Zucker vergessen, also mopst man etwas aus der Vorratskammer, gleicht die Fehlmenge dann aber am nächsten Tag wieder aus. Richtiges Preppern ist das noch nicht. Für die echte Vorratshaltung stehen drei weitere Instrumente mit unterschiedlichen Aufgaben zur Verfügung. Die Netzreserve, die Kapazitätsreserve und die Sicherheitsbereitschaft. Die Netzreserve wurde bereits im Jahr 2013 eingeführt. Sie wird oft auch als Winterreserve bezeichnet. Das erinnert an Eichhörnchen oder Igel, hat damit aber nichts zu tun. Im Winter treffen zwei spezielle Witterungsbedingungen aufeinander. Einerseits steigt der Strombedarf, unter anderem wegen der längeren Dunkelheit. All die Weihnachtsmärkte, Heimsaunen und Terrassenheizstrahler verbrauchen eben viel Energie. Andererseits bläst der Wind im Norden Deutschland und auf See in dieser Zeit oft ziemlich heftig und an neuralgischen Punkten im Stromnetz kommt es daher zum Stau. Das wiederum erhöht den sogenannten Redispatch-Bedarf. Redispatch heißt, der Windstrom kommt nicht durch die Engpässe vollständig durch, er steckt im Flaschenhals fest. Um das Spannungsniveau zu halten, müssen auf der anderen Seite des Engpasses konventionelle Kraftwerke einspringen, hauptsächlich in Baden-Württemberg und Bayern. Dafür muss man diese Reserve vorhalten. Klingt paradox, ist aber so. Die Netzreserve braucht man für Situationen, in denen es eigentlich zu viel Windstrom gibt, nicht zu wenig. Da das Stromnetz aber immer weiter optimiert, verstärkt und ausgebaut wird, wird der Redispatch-Bedarf, zumindest zwischen Nord- und Süddeutschland, kontinuierlich sinken. Für den Winter 2024/25 wurde ein Bedarf von knapp 4,2 Gigawatt festgestellt. Ein Ganzjahresvorrat ist dagegen die Kapazitätsreserve. Hier werden konventionelle Gaskraftwerke in Bereitschaft gehalten, wenn Stromangebot und Nachfrage einmal nicht durch Regelenergie ausgeglichen werden können. Dann können die Systemführungen der Übertragungsnetzbetreiber die Kapazitätsreserve anfordern. Es handelt sich um ein neues Instrument, das erstmals in der Stromsaison 2020/21 zur Verfügung stand. Welches Kraftwerk an der Kapazitätsreserve teilnimmt, wird im Rahmen einer Ausschreibung im Umfang von maximal 2 Gigawatt ermittelt. Der Hartkeks unter den Stromreservemitteln ist die Sicherheitsbereitschaft. Auch wieder so ein blödes Wort, weil es einen auf die falsche Fährte lockt. Das ist keine bewaffnete Geheimarmee. Es handelt sich um insgesamt 8 Turbinen von Braunkohlekraftwerken mit einer Leistung von 2,7 Gigawatt, die seit 2016 stillgelegt wurden. Im Gegensatz zu den Gaskraftwerken aus der Kapazitätsreserve dauert es aber ziemlich lange, bis man an diese Notration herankommt. Das ist also wirklich der dreifach eingeschweißte Panzerkeks, auf den man nur in der allergrößten Not zurückgreifen will.
Ja, jetzt sind hier, Johannes, einige von diesen Reserven oder von der Prepperei schon erwähnt worden. Wir können das ja mal nacheinander durchgehen. Und da ist aber auch einiges im Fluss, so wie es jetzt hier in diesem einen Spieler zum Ausdruck kam. Das ist teilweise schon ein bisschen veraltet. Das müssen wir jetzt hier gesprächsweise auch etwas aktualisieren. Denn durch die Gasversorgungskrise hat sich da auch einiges geändert. Fangen wir mal bei der Netzreserve an. Die wird ja auch als Winterreserve bezeichnet. Was sind das für Kraftwerke, die in dieser Netzreserve vorgehalten werden?
Ja, genau. Also, was sind das für Kraftwerke? Das sind meistens alte Kraftwerke, alte bis sehr alte Kraftwerke, würde ich jetzt mal sagen, die also an ihrem Lebensende stehen. Viele mit Steinkohle betrieben. Es sind, glaube ich, auch ein paar Gaskraftwerke und auch mit Öl hat man ja früher Kraftwerke befeuert. Das macht man heute quasi nicht mehr. Genau, also sehr alte Kraftwerke, die meisten von denen stehen im Süden. Und dann gibt es so einen Sonderfall, dass wir auch noch Kraftwerke im Ausland kontrahiert haben für die Netzreserve.
Also im Süden hieße dann in Bayern, Baden-Württemberg oder auch hier Baden-Württemberg da so alte
Hessen. Polen, genau, ich glaube, weiter westlich, ob wir da auch noch was haben, muss ich noch mal in die Liste schauen, ja.
Und du sagtest, das sind alte Kraftwerke, die werden dann eben mit Steinkohle, Öl, Gas sozusagen befeuert, aber eben Braunkohlekraftwerke sind wahrscheinlich in dieser Netzreserve nicht drin.
Nee.
Wenn diese Kraftwerke zum Einsatz kommen sollten, mal in einer bestimmten Situation, kann man die denn da relativ schnell flott machen oder wie funktioniert das?
Also die müssen im Prinzip immer einsatzbereit sein, die Kraftwerke
jederzeit. Also da ist immer eine Mannschaft da, die...
Genau. Das ist nicht so, dass die nur irgendwie einen sehr langen Vorlauf, also zum Teil sind sie natürlich vielleicht nicht so flexibel wie ein Marktkraftwerk jetzt, aber ansonsten müssen die einsatzbereit sein.
Und einsatzbereit heißt aber dann nur im, weil sie heißen Netzreserve oder in Klammern Winterreserve, die hatten wir ja vorhin gehört, und sie werden im Prinzip gebraucht, um das Netz vor Überlastung zu schützen. Ist ein bisschen widersinnig auf den ersten Blick, aber so ist es nun mal. Also wenn zu viel Windstrom auf die Leitung draufdrückt und die dann überlastet sind, dann müssen die Leitungen im schlimmsten Fall abgeschaltet werden. Der Strom ist aber längst verkauft, es muss also ein Ersatz dann geschaffen werden. So, lange Rede, kurzer Sinn, werden die dann nur von, keine Ahnung, Ende September bis zum April vorgehalten, sozusagen während der Heizperiode? Oder sind die ganzjährig dann unterbesetzt oder werden vorgehalten?
Also in meinem Verständnis sind die das ganze Jahr über besetzt. Hier kommen ja gleich auch nochmal dazu. Es gibt wahrscheinlich auch standortspezifisch dann Untersuchungen dazu, wie wir die Kraftwerke benötigt werden. Ob das jetzt nur Spitzen sind, die ausschließlich im Winter auftreten können. Aber grundsätzlich können ja Engpässe im Sommer wie im Winter auftreten. Und genau, deswegen will ich erstmal davon ausgehen, dass die auch ganzjährig verfügbar
sind. Okay. Was ist denn das für eine Leistung, die dahinter steckt? Also mal so in der Größenordnung.
Ja, ungefähr so 8-9 Gigawatt. Das ist gar nicht so wenig.
Das ist ganz schön viel, weil die Spitzenlast ja in Deutschland liegt bei 80 Gigawatt so ungefähr. Ne? Also wirklich Industrie läuft auf Hochtouren, zurzeit leider nicht mehr ganz so der Fall. Ne? Alle verbrauchen viel Strom, dann 80 Gigawatt als Spitzenlast, das sind 8 Gigawatt schon eine ganze Menge. Angenommen, wir hätten jetzt so ein Kraftwerk, das ist so alt und altersschwach, das wollen wir dem Strommarkt nicht mehr zumuten. Wie kommen wir denn da in diese Altersversorgung dann rein mit unserem Kraftwerk?
Ja, also im Endeffekt gibt es dafür, wie du schon gesagt hast, in Deutschland für alles einen gesetzlichen Prozess. Und ja, im Endeffekt versuchen wir als Übertragungsnetzbetreiber, da berechnen wir hier jedes Jahr einmal die Situation durch. Wir versuchen uns da, also bauen uns Modelle auf und modellieren, wie könnte der nächste Winter aussehen, was könnte da auftreten, welche Engpässe könnten auftreten. Und dann schauen wir uns an, ja, wie lösen wir die dann? Und wenn wir dann feststellen, da gibt es bestimmte, das ist die sogenannte Bedarfsanalyse, in der wir das tun. Und wenn wir da feststellen, ja, das lösen wir dann durch das Hochfahren eines Kraftwerks in Süddeutschland, den Bedarf, den du gerade eben beschrieben hast, dann ja, stellen wir fest, dieses Kraftwerk wird benötigt und das wird dann entsprechend als systemrelevant ausgewiesen.
Okay.
Und also im Endeffekt läuft das dann so, beispielsweise, wenn ein Kraftwerksbetreiber sein Kraftwerk stilllegen möchte, ist jetzt in die Jahre gekommen, lohnt sich nicht mehr am Markt, das Kraftwerk zu betreiben, läuft nur zu wenig Stunden oder ist Reparatur zu teuer, dann meldet er das zur Stilllegung an. Das muss er auch mit einiger Zeit Vorlauf machen bei der Bundesnetzagentur. Und dann prüfen wir eben das Kraftwerk auf Systemrelevanz. Und wenn wir feststellen, ohne das Kraftwerk können wir eigentlich nicht wirklich, dann wird das eben zur Netzreserve ausgewiesen.
Okay. Ist denn diese, du hast ja gesagt, so ungefähr 8 Gigawatt, ist das in den letzten Jahren mehr geworden oder gleich geblieben oder schwankt das von Jahr zu Jahr?
Das schwankt. Ich glaube, wir hatten auch schon mal mehr Netzreserve als jetzt. Wir hatten aber auch schon mal deutlich weniger Netzreserve als jetzt. Das hängt im Prinzip davon ab, ja, ich sag mal, wie die Engpässe gelagert sind, wie vielleicht auch von den Marktpreisen, die Spreads, Gaspreis, Kohlepreis, welche Kraftwerke laufen viel im Markt. Das hängt von den Engpässen ab. Von daher.
Okay. Aber wir können jetzt nicht Kraftwerke, die sich am Markt befinden, sozusagen anordnen und sagen, hier, dich brauchen wir, du scheidest jetzt mal als Marktkraftwerk aus, wir nehmen dich in die Netzreserve. So läuft es nicht, sondern es sind eben Betreiber, die ihre Kraftwerke stilllegen wollen von sich aus und dann da eben reinrutschen können. Jetzt sind ja noch nicht alle Kohlekraftwerke ausgeschieden, sondern der Prozess geht ja weiter, jetzt bis 2030 ungefähr sollte jetzt mal der Ausstieg aus der Steinkohleverstromung ja erstmal sozusagen abgeschlossen werden. Aber bei jedem Kraftwerk, das jetzt noch kommt, muss ja so eine Systemrelevanzprüfung dann auch durchgeführt werden. Weißt du das? Was sind das für Kriterien, die da geprüft werden, ob ein Kraftwerk systemrelevant ist?
Also genau, ich hatte es eben schon mal versucht zu beschreiben. Im Endeffekt machen wir da Markt- und Netzsimulationen. Versuchen also zu schauen, wie wird das Marktergebnis in dem Winter sein oder in dem Jahr, was wir simulieren. Schauen dann, welche Netzengpässe treten auf und dann schauen wir eben eine Redispatch-Simulation, wie würden wir diese Engpässe beheben. Und wenn wir dann eben feststellen, naja gut, Wind einsenken können wir natürlich immer für den Nord-Süd-Engpass.
Also einsenken heißt hier Windräder abregeln.
Genau, richtig. Aber auf der anderen Seite des Engpasses haben wir nichts mehr, was wir hochfahren können, weil da steht keine Kraftwerkskapazität mehr im Süden. Mhm. Dann würden wir entsprechend da die Systemrelevanz ausweisen. Okay.
Also es könnte theoretisch passieren, dass jetzt in den nächsten Jahren Kraftwerke aus dem normalen Marktbetrieb ausscheiden, weil nach Kohleverstromungsbeendigungsgesetz die dann stillgelegt werden. Dann kommt die Prüfung durch uns und wir sagen dann, ja, aus dem Markt dürft ihr raus, aber wir wollen, dass es vorgehalten wird für den Fall der Fälle.
Richtig, genau, ja.
Okay. Aber es gibt ja, was Systemrelevanz angeht, noch andere Kriterien, zum Beispiel die Schwarzstartfähigkeit. Also Kraftwerke werden auch benötigt, um nach einem großflächigen Stromausfall das Gesamtsystem Schritt für Schritt wieder hochzufahren. Das hat man ja jetzt in Spanien gesehen, wie wichtig das ist. Dafür braucht man Kraftwerke. Man braucht die auch teilweise, um die Blindleistung zur Verfügung zu stellen, also Spannung zur Spannungshaltung, um die Frequenz auf 50 Hertz stabil zu halten. Ja. Und das hat ja nicht unbedingt dann immer was mit diesen Netzengpässen zu tun. Wie würden wir denn in einem solchen Fall verfahren? Angenommen, da steht ein Kraftwerk, jetzt ein Kohlekraftwerk in Nordrhein-Westfalen, soll dann stillgelegt werden und wir kommen zu dem Schluss, ja, also für die Engpassmanagements, für die Winterreserve, da brauchen wir das eigentlich nicht. Aber wir brauchen die Rotoren für die Frequenzstabilität und wir brauchen es an dem Standort eventuell auch im Fall der Fälle, nach einem Stromausfall das System hochzufahren. Wie würden wir denn dann mit so einem Kraftwerk umgehen?
Also prinzipiell ist dieser Prozess der Bedarfsanalyse, befindet er sich auch im Ausbau. Ich sag mal, historisch oder in den letzten 10 Jahren waren wahrscheinlich diese Engpässe für die Netzreserve das wichtigste Kriterium, an dem wir die Systemrelevanz festgestellt haben. Mittlerweile ist das auch so, dass man dann in diesen Simulationen auch eben schon mal Rechnungen durchführt, wie sieht das mit der Spannungshaltung aus. Brauchen wir das Kraftwerk eventuell, und dann geht es tatsächlich auch um den Sommer manchmal, brauchen wir das Kraftwerk für Spannungshaltungszwecke. Und auch dann müsste man eben sagen, ein Kraftwerk muss am Netz bleiben, weil wir sonst das Netz nicht mehr stabil betreiben können.
Also. Aber das ist natürlich schon auch ein Unterschied, ne? So ein Kraftwerk, das für die Spannungshaltung benötigt wird, das muss ja im Prinzip dauernd durchlaufen. Das kann ja nicht, oder zumindest der Generator muss sich irgendwie drehen, ne? Sonst, das kann man ja nicht nur punktuell einsetzen und sagen, oh, morgen haben wir ein Spannungsthema, dann werden wir das morgen mal wieder in Betrieb nehmen.
Prinzipiell ja, wobei man vielleicht da auch eingrenzen kann im operativen Betrieb. Wann erwarten wir jetzt so eine Knappheit, dass wir dann da so eine Anweisung treffen müssen, und wann erwarten wir die nicht?
Okay. Ja, vielleicht nochmal da der Blick in die Zukunft, diese Netzreserve. Wie wird sich dieses Instrument weiterentwickeln in Zukunft oder bleibt es im Prinzip so, wie es jetzt ist und wird weiterhin diese Funktionen erfüllen? Wie ist da die Prognose?
Also ich würde erstmal davon ausgehen, dass das Instrument so Bestand hat und wahrscheinlich auch so in der Form Bestand hat. Wir werden ja gleich noch zu anderen Reserven kommen. Man kann natürlich immer sich wünschen, dass das noch ein stimmigeres Bild wird. Aber im Endeffekt steht ja hinter der Netzreserve die Systemsicherheit oder die Sicherheit des Netzbetriebs. Und ja, da kann man aus meiner Sicht eigentlich auch keine Abstriche machen. Also wenn ein Kraftwerk eben benötigt wird, wenn es da ein Risiko gibt, dass das Netz nicht mehr betreibbar ist, ja, dann brauchen wir das eben.
Vielleicht nochmal einen Blick etwas zurück. Es hatte sich ja durch den Krieg gegen die Ukraine, dann die Gasmangellage, die es gegeben hat, die ganze Architektur unseres Strommarktes auch mit verändert. Und da kam, weil es nicht genug Gas gab für die Gaskraftwerke, kamen plötzlich wieder alte Kraftwerke zurück in den Markt, die eben aus der Vorratshaltung zurück. Was waren das für Kraftwerke und wo kamen die denn her? Kamen die hier aus dieser Netzreserve oder kamen die noch aus einer anderen Reserve, über die wir vielleicht noch sprechen werden?
Ja, tatsächlich aus mehreren.
Mehreren Quellen, ja.
Aus mehreren Quellen.
Aus dem Hut gezaubert von Robert Habeck.
Ja, im Endeffekt hat man geschaut, was steht denn so an Infrastruktur in Deutschland und was können wir denn, was nicht auf Gas angewiesen ist, was können wir denn noch nutzen? Und so war es eben auch so in der Ukraine-Krise, dass wir hier die Möglichkeit geschaffen haben. Also ich meine, im Endeffekt war die Situation ja klar. es drohte eine Gasmangellage. Mhm. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir möglichst viel Gas einsparen. Vielleicht hat der eine oder andere auch die Füllstände von den Speichern so ein bisschen mitverfolgt.
Naja, das waren so die Pegelstände jeden Tag, wie der Wetterbericht.
Genau,
ne?
Genau. Mhm. Und da muss man eben schauen, dass wir auch im Sommer möglichst viel Gas sparen, dass es dann eingespeichert werden kann und das dann für den Winter reicht. Mhm. Und dafür macht es natürlich dann Sinn, dass wir im Sommer nicht Gas zur Stromerzeugung einsetzen können, wenn wir auch einen anderen Brennstoff einsetzen können.
Ja.
Und deswegen hat man sich dann entschieden, politisch zu sagen, naja, das ist zwar eigentlich jetzt eine Reserve, aber wir bieten den Kraftwerken jetzt an, dass die doch wieder zurück in den Markt können.
Aus dieser Netzreserve.
Aus der Netzreserve und eben auch aus der Sicherheitsbereitschaft, da kommen wir später noch dazu, sozusagen, um einen Anreiz zu setzen. Jeder erinnert sich, die Preise waren damals sehr hoch, das war also ziemlich attraktiv für die Kraftwerke. Ja. Und dann, um einen Anreiz zu setzen, dass die Kraftwerke wieder zurück in den Markt kommen.
Aber das war befristet, ne? Das ist jetzt wieder aufgehoben.
Das ist wieder aufgehoben, ich glaube, März 24.
Mhm. Okay. Du hast das Preisthema eben schon angesprochen. Diese Kraftwerke, die da vorgehalten werden in dieser Netzreserve, wie werden die denn vergütet? Sagt der Betreiber, ich will so und so viel Geld, und dann sagt die Bundesnetzagentur, ja, okay, machen wir so. Gibt es da auch einen Markt? Gibt es da ein Ausschreibungsverfahren? Gibt es da eine Preisliste oder wie läuft das?
Naja, also im Endeffekt haben wir hier eine Kostenregulierung, die hier durchgeführt wird. Und ich sag mal, für den Einsatz der Kraftwerke, wenn wir anweisen, wir haben jetzt einen Engpass, das Kraftwerk muss hochgefahren werden, ist das auch relativ einfach, da dann eben zu schauen, wie viel Kohle hat das Ding jetzt verfeuert, wie viel Öl vielleicht, um den Kessel vorzuheizen oder sowas.
Mhm.
Das kann man relativ gut abrechnen. Was natürlich dann ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn es so oft so Dinge kommt wie, ja, jetzt steht hier eine Reparatur an oder jetzt muss vielleicht irgendwie was ausgetauscht werden. Wir haben festgestellt, dann gab es auch so Situationen, wir haben als ÖNB gesehen, es ist ein kalter Winter, Flüsse sind zugefroren. Na, wer stellt eigentlich sicher, dass das Kraftwerk genügend Kohle hat, ja, auch für den ganzen Winter? Ja, da wird es dann ein bisschen schwierig, aber die Vergütung ist erstmal im Prinzip kostenreguliert. Das heißt, es ist nicht so, dass da irgendjemand jetzt eine Zahl aufruft und dann wird er entsprechend danach vergütet.
Sondern also gibt es so Kostensätze pro Megawatt oder Megawattstunde, daran ist, orientiert sich das wahrscheinlich.
Und ja, individuell.
Individuell
tatsächlich, genau.
Ja, okay. Ja. Individuell nach Kraftwerk.
Nach Kraftwerk und dann nach den Kosten.
Ah ja, okay. Und bevor wir zum nächsten kommen, diese Netzreserve, wird die dann eigentlich regelmäßig im Winter dann aktiviert? Also kommen diese Kraftwerke zum Einsatz oder ist es wirklich nur die Reserve und eigentlich kommen die gar nicht zum Einsatz?
Die kommen schon zum Einsatz, die brauchen wir wirklich.
Also
auch da habe ich jetzt nicht den genauen Überblick, standortspezifisch unterschiedlich, aber bis zu, ich sag mal, mehrere tausend Stunden tatsächlich.
Sind im Einsatz.
Ja.
Okay. Damit kommen wir zu einer nächsten Reserve, nämlich die sogenannte Kapazitätsreserve. Kam ja im Einspieler eben auch schon vor. Was ist das eigentlich? Das sind Kraftwerke, die eben auch in Bereitschaft gehalten werden, eben als Kapazität. Wie viele Kraftwerke sind das so und was für ein Kraftwerkstyp ist es?
Genau, das sind 16 Blöcke, kann man alles übrigens in der Kraftwerksliste in der Bundesnetzagentur nachlesen, wenn einen das genau interessiert. Ja, auch das.
Ein Block ist immer eine Kraftwerkseinheit,
Die
man separat betreiben
genau,
kann.
Genau, zum Beispiel eine Turbine, die manchmal stehen dann mehrere Turbinen an einem Standort. Genau.
Also ich glaube, wir bei uns haben in Tyro 2 Blöcke, glaube ich, sind in der Kapazitätsreserve drin, ne?
Genau, also, richtig, ja. Und ich glaube, in Ahrensfelde haben wir auch noch welche, die da drin sind. Auch das sind ziemlich alte Kraftwerke.
Ah, okay. So das Gnaden, da können die Kraftwerke ihr Gnadenbrot verdienen.
Ja. Richtig, ja, genau. Ja, was kann man sonst noch dazu sagen?
Wie kommen die in diese Kapazitätsreserve überhaupt rein?
Das ist jetzt anders als bei der Netzreserve. Bei der Kapazitätsreserve ist es tatsächlich so, dass es hier ein Ausschreibungsverfahren gibt. Da wird dann also eine bestimmte Menge ausgeschrieben an Kapazität.
2 Gigawatt sind das in der Regel, alle 2 Jahre, glaube ich.
Genau, richtig. Und der Einsatzzweck ist jetzt auch ein anderer. Also die Reserven, also es gibt deswegen verschiedene Reserven, weil eben der Einsatzzweck eben, weil die sich unterscheiden nach Einsatzzweck. Und hier bei der Kapazitätsreserve geht es hier um im Prinzip die Versorgungssicherheit. Also die Frage, haben wir überhaupt genügend Leistung? Also es geht nicht mehr um diese Engpass-Thematik oder Spannungshaltung oder sowas, sondern es geht hier darum, haben wir genügend Leistung, um jederzeit unseren Strombedarf decken zu können. Und da hat man vor einiger Zeit, als wir hier vor 10 Jahren um einen Kapazitätsmarkt diskutiert haben in Deutschland, hat man gesagt, wir entscheiden uns für den Energy-Only-Markt. Aber wir machen mal noch einen, also wir setzen drauf, dass der Energiemarkt eigentlich die entsprechenden notwendigen Neubauten beanreizt. Aber wir wollen auch ganz sicher gehen, das war damals dieser Hosenträger zum Gürtel.
Okay.
Wir machen noch die Kapazitätsreserve dazu, 2 Gigawatt sozusagen als Notfallreserve.
Also Energy Only muss man wahrscheinlich kurz erklären, allzu viel wie der Markt, soll so attraktiv sein, dass es sich für Betreiber lohnt, auch dann in neue Kraftwerke zum Beispiel zu investieren.
Genau, über den Strompreis. An der Strombörse verkaufen die Kraftwerke ihr Produkt zu so einem Geld, so einem Preis, dass sie entsprechend ihre Investitionen
haben. Und da hat man dann so ein kleines bisschen Muffensausen gekriegt, wird das denn auch hundertprozentig funktionieren? Genau. Der von dir erwähnte Hosenträger kam dann dazu, da war so ein bisschen noch so in der Hinterhand noch so eine kleine Reserve, falls das schief gehen sollte.
Genau.
Aber da kommen wir auch noch, dass so ganz gut funktioniert hat es ja am Ende des Tages nicht. Also jetzt haben wir diese alten Kraftwerke. Und das wird per Ausschreibung gemacht. 2 Gigawatt ist die Ausschreibung. Scheint aber nicht so wahnsinnig attraktiv zu sein, weil diese Ausschreibungen sind immer unterzeichnet. Und letztendlich haben wir nur etwas mehr als die Hälfte, ein bisschen über 1 Gigawatt tatsächlich kontrahiert, die in dieser Kapazitätsreserve drin sind. Woran liegt das? Gibt es nicht genug alte Kraftwerke, die da rein wollen? Oder ist es doch von der Vergütung her zu unattraktiv, da so ein Kraftwerk dauerhaft vorzuhalten? Das muss ja auch rund um die Uhr vorgehalten werden.
Das muss auch rund um die Uhr vorgehalten werden, das ist richtig, genau. Also auf die Vergütung würde ich das jetzt nicht schieben, dass die nicht attraktiv genug wäre.
Also wir könnten da ganz gut von leben, wenn wir das so als Nebeneinkünfte bekämen.
Ja, das ist natürlich ein Bundling, wir haben ja keine
Kraftwerke. Nein, ich meine wir persönlich, nicht unsere Firma.
Ja, also das könnte schon sein, wenn man so ein altes Ding hätte, wäre das wahrscheinlich ganz attraktiv. Aber es gibt relativ hohe Anforderungen, die an die Kraftwerke gestellt werden und das hat eben auch mit diesem Einsatzzweck zu tun. Damals hat man dann eben gesagt, weil sie eben gerade als Hosenträger zum Gürtel fungieren sollen. Deswegen sollen sie auch nur wirklich dann zum Einsatz kommen, als allerletztes, wenn wirklich im Energiemarkt keine einzige Megawattstunde mehr zu holen ist. Erst dann dürfen die hochgefahren werden. Und das heißt, sie müssen sehr flexibel sein nachher. Und das können halt dann auch insbesondere bei den sehr alten Kraftwerken nicht mehr viele. Also Kohle fällt da komplett raus. Das können nur Gaskraftwerke.
Die müssen ja dann auch immer gewartet werden. Die müssen instand gehalten werden.
Ja.
Und eben 365 Tage im Jahr dann eben in dieser Bereitschaft gehalten werden. Wurde die jemals angezapft schon, die Kapazitätsreserve? Wurde die jemals schon aktiviert?
Zu Testzwecken. Also die Kraftwerke müssen sich nachweisen, dass sie tatsächlich
produzieren
können, dass sie laufen können. Aber ansonsten noch nie. Ja, auch nicht in der Energiekrise.
Spricht schon mal dafür, dass unser Stromsystem doch erstens nicht nur stabil ist, hoher Grad an Versorgungssicherheit da ist und dass diese Reserven, die im System vorhanden sind, doch momentan jedenfalls noch ausreichend sind, sodass man eben diesen Hosenträger bisher noch nicht benutzen musste. So, und jetzt gibt es noch einen dritten, die sogenannte Sicherheitsbereitschaft. Das ist etwas, korrigiere mich, aber die gibt es, glaube ich, jetzt so gar nicht mehr. Die ist ausgelaufen. Wieso wurde dieses Instrument denn eingeführt? Das ist jetzt, sagen wir mal, der Hosenträger zum Hosenträger wahrscheinlich noch gewesen. Oder ist das noch so ein Pflaster gewesen, damit der Schmerz bei bestimmten Betreibern und den Beschäftigten und den Gewerkschaften nicht so groß ist? Was ist die Story hinter der sogenannten Sicherheitsbereitschaft?
Ja, du hast eigentlich schon ziemlich gut beschrieben eben hier. Also offiziell ist es der Hosenträger zum Hosenträger, genau. Und das, die Funktion des Pflasters übernimmt es dann auch noch. Also dass da der goldene Handschlag, ich meine im Endeffekt hat man in Deutschland große Fortschritte gemacht mit erneuerbaren Ausbau in den letzten Jahren. Und wir hatten dann aber eine Phase, wo man festgestellt hat, naja, viele Erneuerbare, aber die Kohlekraftwerke stehen ja trotzdem noch da. Und Deutschland hat dann auch immer mehr Strom ins Ausland exportiert. CO2-Emissionen fallen aber hier an, das sieht natürlich nicht so gut aus. Und dann hat man gesagt, naja, komm, brauchen wir doch jetzt nicht mehr für uns, den legen wir mal still. Und dann trifft man da eine Vereinbarung mit den Kraftwerksbetreibern und im Endeffekt hat man die Kraftwerke dann nochmal in eine, muss dafür natürlich auch eine Gegenleistung geben und man hat sie nochmal in diese Sicherheitsbereitschaft dann versetzt. Für 4 Jahre war das geplant, so ein bisschen gestaffelt. Und ja, aber effektiv muss man auch sagen, also die Anfahrkonzepte oder Nutzungsabrufkonzepte, die waren da schon so angesetzt, dass das also wirklich nur im Notfall, also im Notfall des Notfalls
zum Einsatz kommt. Also da musste man dann die Belegschaften aus dem Urlaub zurückholen oder also von anderen Standorten rankarren, um die wieder flott zu machen.
Also ich glaube, 11 Tage Vorlauf hatte der Kraftwerksbetreiber. Also ist ja beim Braunkohlekraftwerk natürlich auch nicht so einfach, wenn das lange stillsteht, das dann wieder anzufahren.
Aber du hast ja vorhin schon gesagt, während der Gasversorgungskrise wurden Kraftwerke auch aus der Sicherheitsbereitschaft dann wieder an den Markt zurückgeführt kurzfristig. Also hat es indirekt dann doch ein bisschen in einer Krisensituation dann geholfen, die zu entschärfen?
Ja, im Nachhinein muss man schon sagen, wir haben die Kraftwerke gebraucht oder sie haben uns geholfen auf jeden Fall. Genau, das war dann, als die Sicherheitsbereitschaft in die Versorgungsreserve überführt wurde, noch immer ein schöner
Begriff. Ach so, so hieß das dann, ja. Versorgungsreserve.
Genau. Und dann durften die Kraftwerke tatsächlich auch wieder in den Markt zurück. Das war, was du vorhin schon eben erwähnt hattest, dass man den Kraftwerken das dann gestattet hat, wieder in den Markt zurückzugehen. Eigentlich waren sie vergütet, aber wir haben gesagt, wir stehen jetzt noch Kraftwerke, die funktionieren und wir können sie sehr gut gebrauchen, um Gas zu sparen. Dann hat man ihnen das erlaubt und das haben auch tatsächlich einige genutzt. Dann.
Okay. Ja. Also aber diese Versorgungsreserve, die ist auch aufgelöst inzwischen.
Gibt's auch alles aufgelöst und tatsächlich Sicherheitsbereitschaft und Versorgungsreserve gehören jetzt der Vergangenheit an.
Mhm. Gutes Stichwort, Vergangenheit. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Es ist ja überall nachzulesen. Wir haben eine neue Bundesregierung, wir haben eine neue Wirtschafts- und Energieministerin, heißt sie, ist Katharina Reicher. Und die bringt ein Thema voran, was aber auch schon die Ampelregierung und was auch schon Robert Habeck versucht hat, nach vorne zu bringen, dass wir zusätzlich zu diesem Energy-Only-Markt, über den wir gesprochen haben, über den Strommarkt, auch noch Anreize schaffen, dass Gaskraftwerke gebaut werden, eventuell später umzurüsten in Wasserstoffkraftwerke, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und da sind jetzt im Gespräch Kraftwerke, die aufgrund eines Gesetzes gebaut werden sollen mit einer Leistung bis zu 20 Gigawatt und die sollen im Idealfall bis 2030 schon in Betrieb sein. Sagt die Branche ganz klar, das ist relativ sportlich. Aber was muss man sich denn unter diesen Kraftwerken dann vorstellen, die dann gebaut werden? Sind das Kraftwerke, die am normalen Markt dann teilnehmen? Also Börsenhandel, bla bla bla. Oder sind das Kraftwerke, die dann auch in einer Reserve drin sind und dann nur zum Zuge kommen, wenn der Markt eben die Versorgungssicherheit nicht gewährleisten kann?
Also du hast eigentlich schon genau richtig gesagt, das ist jetzt...
Ich habe zwei Möglichkeiten.
Du hast den Raum schon aufgespannt.
Ja, okay.
Genau, also bisher haben wir über die Reserven gesprochen, die waren alle außerhalb des Marktes. Das heißt, die dürfen nicht am Markt teilnehmen und da irgendwie Geld verdienen. Und jetzt ist das im Prinzip ein Paradigmenwechsel, dass man sagt, wir wollen auch Kraftwerke, die am Markt teilnehmen, die wollen wir noch fördern. Weil man festgestellt hat in der Vergangenheit, dieser Gedanke, die Preise alleine geben da einen Anreiz dafür, genügend Kraftwerke neu zu bauen, weil das so eben dann doch nicht aufgegangen ist, wie man sich das wünscht. Weil man auch festgestellt hat, wir können die so hohen Preise gar nicht aushalten politisch. Also sage ich mal verschiedene Gründe, die jetzt dazu geführt haben, es hat diese Investitionen nicht gegeben. Wir brauchen aber jetzt Ersatzinvestitionen, gerade wenn wir irgendwann dann wirklich aus der Kohle aussteigen wollen. Final, dann brauchen wir halt neue Kraftwerkskapazität. Und dafür bezahlt man ihnen jetzt Geld, also im Rahmen der sowohl der Kraftwerkstrategie, die jetzt diskutiert wird, als auch dem darauf folgenden Kapazitätsmarkt, bezahlt man ihnen Geld zusätzlich zu dem, was sie am Markt verdienen können.
Ah, okay. Man zahlt ihnen also nicht einen Investitionszuschuss zu den Baukosten, sondern einen dauerhaften Betriebszuschuss quasi, oder wie ist das?
Das ist im Endeffekt, glaube ich, würde jetzt mal sagen, ungefähr dasselbe. Also ob es jetzt als Zuschuss
gleich wird, gibt, ja klar.
Also. Es gibt es nicht gleich, es wird natürlich schon gestaffelt über die Zeit, damit das auch jemand nicht das Geld nimmt und damit davonläuft.
Auf die Kaiman-Inseln
genau.
Fährt.
genau, aber im Endeffekt kriegt man sozusagen eine Zahlung, unabhängig davon, ob man jetzt produziert oder nicht. Weil der am normalen Energiemarkt, in Anführungszeichen, da kann ich ja nur gern Geld verdienen, wenn ich jetzt auch Strom erzeuge und verkaufe am Markt.
Mhm. Aber diese Kraftwerke sollen dann eben wirklich auch am Markt dann teilnehmen.
Genau, ja.
Du hast es eben schon gesagt, das ist jetzt dieses Kraftwerksicherungsgesetz, was da relativ schnell umgesetzt werden soll, wenn die EU-Kommission dem Ganzen zustimmt. Da ist ja eben noch Fingerhakeln und da war auch die Vorgängerregierung, ist da ja auch ein Stück weit dran gescheitert. So, jetzt hätte man angenommen, diese 20 Gigawatt oder lass es 15 sein oder 10, wie viel immer das dann werden, bis 2030 dann umgesetzt. Kraftwerke sind gebaut, sind in Betrieb, nehmen dann am Strommarkt teil, bekommen noch diesen Zuschuss. Wozu braucht man dann noch diesen Kapazitätsmarkt oder diesen Kapazitätsmechanismus, der wiederum nach anderen Mechanismen funktionieren soll, mit Ausschreibung und so weiter. Also warum dann noch dieses zusätzliche Instrument? Haben wir da nicht dann irgendwie Überkapazitäten geschaffen?
Gute Frage. Also ich meine, ich sag mal, hängt natürlich auch davon ab, wie viel können wir jetzt hier. Es war neulich die Rede von einem Schnellboot, gerade gestern, glaube ich. Wie können wir da als Schnellboot auf die Straße bringen? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich jetzt einmal den Kraftwerken oder Investoren angeboten habe, die neue Kraftwerke bauen wollen, ihr kriegt noch eine Kapazitätszahlung zu dem, was ihr am Markt verdient, dann wird natürlich jetzt erstmal in den nächsten Jahren kein anderer mehr ein Kraftwerk bauen. Also diese Idee, wir haben das jetzt einmal gemacht und danach läuft der Laden dann wieder. Es ist ja so, wir legen weiter Kraftwerke still. Der Kohleausstieg hatte ich gerade schon erwähnt, der läuft ja noch bis 2038, wenn es hier nicht noch eine Verkürzung gibt jetzt von der neuen Regierung. Und auch ansonsten haben wir einige Kraftwerke, die in die Jahre gekommen sind. Die werden irgendwann vom Netz gehen und müssen ersetzt werden durch neue Kraftwerke. Und da ist der Kapazitätsmarkt dann eben der nachhaltige Prozess, der dafür sorgt, den Bedarf zu bestimmen. Da schauen wir uns also an, wie viel wird eigentlich tatsächlich dann benötigt in der Zukunft, dass das dann ausgeschrieben wird. Ja, und dass man dann hier auch entsprechend technologieneutral schaut. Wir können hier alle, die irgendetwas zur Versorgungssicherheit beitragen, Batteriespeicher, Kraftwerke, Lastflexibilität, wie können wir die mit berücksichtigen in diesem Markt?
Und okay, das ist schon mal, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Jetzt bei diesen 20 GW, die jetzt so in der Diskussion, da geht es ausschließlich um Gaskraftwerke. Erstmal.
Ja,
und genau. Eventuell mit der Komponente Wasserstoff. Ready.
Wasserstoff-ready.
Oder nicht. Ja. Aber da geht es nicht um Batteriespeicher oder irgendwelche anderen Dinge. Da geht es erstmal um reine Kraftwerke. Aber bei dem Kapazitätsmarkt und Kapazitätsmechanismus geht es eben auch andere Dinge. Und das ist ja spannend. Du hast schon das gerade erwähnt. Was können das alles für Erzeugungsanlagen sein und welche Rolle vor allem können die leisten in dem zukünftigen System? Welche Rolle können die da spielen?
Also das wird natürlich dann spannend. Das werden wir dann sehen, welche Rolle sie leisten können. Genau, aber erstmal, also im Endeffekt ist der Kapazitätsmarkt dafür da und wird auch eben so dann also dimensioniert und berechnen wir dann, dass wir eben in jeder Zeit oder bis auf ein paar wenige Stunden den Bedarf decken können. Und das kann ja passieren dadurch, dass eben Kraftwerkskapazität da ist, da haben wir Importe, können wir aus dem Ausland importieren. Da können aber eben auch Batteriespeicher zu beitragen und es kann sich ein Verbraucher bereit erklären, naja, wenn der Strom jetzt irgendwie sehr teuer ist, wenige Stunden im Jahr, da kann ich auch meinen Stromverbrauch verzichten oder verschieben. Und das alles kann dazu beitragen, dass wir nachher eben ein Clearing erreichen, also Angebot und Nachfrage gleich sind im Strommarkt. Und die Idee ist, dass sie im Kapazitätsmarkt ja miteinander konkurrieren.
Okay, also es gibt dann so eine Ausschreibungsrunde, so ähnlich wie das jetzt bei Ausschreibung für Windkraftanlagen ist oder bei großen genau. PV-Anlagen gibt es ja auch so Ausschreibungsrunden. Genau, genau. Die, ja. Das würde dann die Bundesnetzagentur organisieren oder machen das die Übertragungsnetzbetreiber?
In vielen anderen Ländern machen das die Übertragungsnetzbetreiber. In Deutschland ist das noch nicht festgelegt. Ist noch nicht festgelegt, wie das aussehen wird.
Wie dieser Kapazitätsmarkt aussehen wird, steht ja auch noch nicht fest. Da sind ja verschiedene Modelle in der Diskussion. Auch das hatte die frühere Bundesregierung schon mal angestoßen, den Prozess. Und da gab es so einen, ich habe den Namen vergessen, Kapazitätsmarkt. Ja, der mit
kombinierte Kapazitätsmarkt, den meinst du wahrscheinlich.
Ja, genau, der kombinierte. Ja. Was wird da mit wem kombiniert?
Oh, jetzt muss ich mal gucken, jetzt muss ich ein bisschen ausholen.
Vielleicht ist es ja auch gar nicht so wichtig, dass es richtig ist, weil die neue Regierung will vielleicht was anderes machen.
Die neue Regierung will was Einfacheres machen, das finde ich jetzt persönlich auch gar nicht so schlecht, weil das kombinierte Kapazitätsmarkt ist schon das
Komplexere. Das, wir Deutschen mögen es ja komplex, genau. Aber verheddern uns auch manchmal in der Komplexität ein bisschen.
Sehr, sehr, sehr deutsches Projekt. Ich versuche es mal trotzdem zu erklären. Also der normale Ansatz, was heißt normal, da hatten wir eben schon drüber gesprochen, im Prinzip, man macht eine Ausschreibung und da kann sich dann zum Beispiel ein Kraftwerk oder ein Batteriespeicher darauf bewerben und der kriegt dann entsprechend eine Zahlung dafür. Man kann das Ganze aber auch anders organisieren. Also das Modell, das eben beschrieben, das ist ein zentraler Kapazitätsmarkt, ganz vereinfacht gesagt. Und man kann das auch anders organisieren und kann sagen, das müssen wir eigentlich alles zentral berechnen, sondern wir nehmen da die Lieferanten in die Pflicht. Also jeder Lieferant in Deutschland, der seine Kunden beliefert, der muss sich darüber Gedanken machen, wo kommt eigentlich die Leistung her? Und der muss diese Leistung einkaufen bei zum Beispiel Erzeugern, bei Kraftwerken oder beim Batteriespeicher, wo auch immer. Oder mit seinem Kunden vereinbaren, dass er eben dann die Last flexibel abschalten kann. Und dass dadurch dann sozusagen dezentral ein Markt entsteht. Also der Versorger wird dann sagen, ich brauche jetzt diese Zertifikate, wer bietet mir die an, läuft zu den Kraftwerken und nachher bildet sich ein Preis, der dann eben auch dafür sorgt, dass die Kraftwerke zusätzlich zu ihren Erlösen am Markt für die Stromproduktion nochmal weitere Erlöse haben und damit ihre Investitionen refinanzieren können.
Okay, wir hatten hier in der letzten Folge, hatte ich ein Gespräch mit unseren Kollegin der Vivian Bench und mit Kollegen Linnemann, da ging es um Bilanzkreise und Regelenergie. Aha. Würde das dann auch im Rahmen von so einem Bilanzkreismanagement mit abgebildet werden? Weil du sagst, sie müssen sich sozusagen die am Strommarkt handeln, müssen sich drum kümmern. Das wären ja dann eben die Bilanzkreisverantwortlichen. Wären die dann in der Pflicht, sowas zu machen?
Genau, also gibt es verschiedene Ausgestaltungsvarianten, aber im Endeffekt würde das auf dem Bilanzkreisdaten basieren, ganz klar, weil nachher jetzt in dem Bilanzkreis natürlich festgehalten, wer hat wie viel verbraucht, etc.
Okay, das wäre dann jetzt der zentrale Kapazitätsmarkt mit den flexiblen Komponenten oder welcher war das?
Nee, das war jetzt der dezentrale
Kapazitätsmarkt. Das ist der dezentrale.
Genau, okay. Und jetzt kommen wir nochmal zum kombinierten Kapazitätsmarkt, der verbindet das nämlich beides. Also der macht sozusagen beides und versucht ich sag mal, natürlich kann man schon sagen, beide Ansätze haben Vorteile und versucht, die Vorteile von beiden zu verbinden. Vielleicht ganz kurz dazu, zu den Vorteilen, ganz vereinfacht gesagt, bei den zentralen Ansätzen, ich sag mal, da ist es tendenziell einfacher, die Beiträge von großen Erzeugern mit zu berücksichtigen. Wenn ich jetzt da zum Beispiel, na, sagen wir mal, Lastflexibilität mit berücksichtige, dann stellen sich da immer viele Fragen. Naja, wenn jetzt da ein Verbraucher eine Weile reduzieren kann, wie lange kann er denn dann reduzieren? Beim Kraftwerk stellt sich meistens die Frage nicht. Das Kraftwerk kann ja dann normalerweise sehr lange erzeugen. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, Dunkelflaute ist dann eben vielleicht 5 Tage lang oder sowas, kann der Verbraucher dann 5 Tage reduzieren? Wahrscheinlich nicht. Kann er vielleicht 6 Stunden? Wie viel hilft das dann? Ist größer 0, ist aber kleiner als das Kraftwerk. Da muss ich mir irgendwie das kalibrieren, das System. Das ist relativ aufwendig.
Wie beim Batteriespeicher ja genau das Gleiche. Ne? Der Batteriespeicher speichert ja auch nicht 3 Wochen lang den Strom, richtig, sondern der, da ist es nach ein paar Stunden oder spätestens nach einem Tag wahrscheinlich
genau,
auch ja, dann vorbei. Ne?
Ja. Genau, und da hat natürlich der dezentrale Ansatz gewisse Vorteile, weil der Lieferant, hatte ich ja gerade eben erwähnt, der verpflichtet wäre, diese Zertifikate vorzuweisen, der spricht halt mit seinem Kunden und er ist vielleicht viel enger dran an dem Kunden und kann mit dem besprechen.
Und muss immer den Fahrplan am Vortag sozusagen der Lieferung ja seinen Fahrplan eigentlich erstellen. Ne? Das wäre also relativ kurzfristiger und mehr am Markt orientiert.
Ja, genau.
Aber Komplexitätsgrad.
Komplexitätsgrad hoch. Man muss also, du hast es gerade eben schon erwähnt, insbesondere an die Bilanzkreisdaten daran zu kommen bei dem dezentralen Kapazitätsmarkt und da zu schauen, dass man jetzt die richtige Verpflichtung gibt, aber auch nicht sozusagen, nachher muss er eine Penale einführen, dass die Penale dann nicht irgendwie zu stark ist oder so. Da gibt es viele komplexe Ausgestaltungsfragen, die es da gibt und es ist einfach ein sehr großer Aufwand, ein sehr großes Datenhandling, was dafür notwendig ist.
Wir hatten ja schon über die deutsche Eigenart vorhin gesprochen. Wir neigen ja immer dazu, auch das 5. Rad am Wagen noch dann selbst zu erfinden. Gucken, schicken Delegationen ins Ausland, die sich immer alles angucken. Na, ist aber schön, ist interessant hier. Das ist ja toll, so machen wir das auch. Machen wir dann aber nie. Findest du immer super, wie die anderen das machen? Oder könnte man von lernen? Aber dann machen wir es doch selber. Mit deutscher Ingenieurskunst wird dann irgendwas Neues sich ausgedacht. Bei diesem Kapazitätsmarkt ist das ja eh nicht. In anderen europäischen Ländern gibt es ja solche Märkte schon. Richtig. Und wir sind ja ein deutsch-belgisches Unternehmen. Elia Belgien ist dort der Stromübertragungsnetzbetreiber. Und in Belgien gibt es ja schon so einen Kapazitätsmarkt. Wie sieht denn der dort aus?
Das ist ein ziemliches Paradebeispiel eines zentralen Kapazitätsmarkts. Also da ist genauso, dass es da eben zentrale Ausschreibungen gibt und das berechnet wird mit aller Komplexität, die dahinter steht. Und die Belgier haben damit auch gute Erfahrungen gemacht jetzt soweit. Da steht jetzt die Erbringung kurz bevor, aber im Endeffekt läuft das. Und die, vielleicht noch eine andere wichtige Erfahrung, die unsere französischen Nachbarn, die haben sich mal dafür entschieden, ein dezentrales Modell zu implementieren vor einigen Jahren. Also die Deutschen waren ja da eher ablehnend. Und die sind jetzt auch zum Schluss gekommen vor 2 Jahren, dass das nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und die werden jetzt wechseln zu einem zentralen Modell.
Okay. Was heißt das nicht funktioniert? Nicht technisch? Also nehmen wir mal Belgien jetzt. Du hast gesagt, das funktioniert ganz gut.
Ja.
Heißt das, das funktioniert technisch gut? Oder heißt es auch, dass das kostenmäßig ganz gut funktioniert, also für die Verbraucher?
Ja, das ist eine gute Frage. Also was man beispielsweise festgestellt hat in Frankreich, ja, im Endeffekt geht es ja darum, neue Investitionen anzureizen hier, dass sich hier eben die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt. Und die, ja, über diese Zertifikate hat man dann festgestellt, ähnlich wie anderen Zertifikaten und wie anderen Preisen und handelbaren Gütern, dass die Preise für diese Güter ziemlich stark schwanken. Mhm. Und wenn ich jetzt Investor bin und ich, ja, kriege da noch so Zusatzerlöse in Aussicht gestellt, aber ich weiß gar nicht, wie hoch die sind, dann ist das für mich erstmal ein ziemlich großes Risiko. Dann bringt mir das jetzt nicht so viel. Dann gehe ich da erstmal konservativ ran und sage, naja, ich rechne mal erstmal ohne diese Einnahmen. Genau, also diese Investitionssicherheit zu geben, das hat einfach nicht so gut funktioniert in Frankreich.
Okay. Aber wäre das in Frankreich, nun hat ja Frankreich, ist ja alle, einen riesengroßen Anteil an Atomstrom im Netz, ich weiß nicht wie viel, 70%, 80%, aber trotzdem haben die auch eine Lücke und die wollten sie wahrscheinlich auch mit anderen Kraftwerken auffüllen und da hat dieses, ist es dann doch nicht das richtige Instrumentarium.
Genau. Also ich meine, ja, Das ist sicherlich auch ein, wir alle wissen, die Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerke in den letzten Jahren. Das ist eine Geschichte für sich ist. Und die hat natürlich da auch noch mit reingespielt, sicherlich. Also man hat beispielsweise festgestellt, ja, wenn die Verfügbarkeit der französischen Kernkraftwerke niedrig ist, dann sind die Zertifikate richtig teuer.
Ah, okay.
Wenn die aber dann mal wieder zurückkommen, dann fällt da der Preis auch wieder in sich zusammen.
Also, okay. Wir, über so ein ähnliches Zertifikatesystem haben wir ja auch hier gesprochen beim Thema Ökostrom. Da gibt es ja auch die Zertifikate. Und das ist ja auch mal mit einer gewissen Erwartung gestartet worden, dass die so ein sehr stark steuerndes Element sein könnten. Aber da hat es ja diesen enormen Preisverfall gegeben. Die sind ja quasi nichts mehr wert, diese Ökostromzertifikate da aus norwegischer und isländischer und österreichischer Wasserkraft, hat eben gar keinen Steuerungseffekt letztendlich im Verbrauchsverhalten. Ja, jetzt haben wir über viele Dinge gesprochen, aber es gibt noch eine Sache, das ist weder so ein richtiger Speicher noch ein richtiges Marktkraftwerk. Und es hat auch so einen ganz komischen Namen, die heißen besondere netztechnische Betriebsmittel. Und darunter kann sich wahrscheinlich niemand was vorstellen, weil der Name auch so verquast ist. Das ist wahrscheinlich extra so verquast. Wir werden das Rätsel gleich auflösen. Warum heißen die, oder was sind besondere netztechnische Betriebsmittel?
Ja, also, wir hatten vorhin ja vielleicht nochmal zurückspringen zur Netzreserve. Hatten wir ja schon über diese Netz.
Also die Winterreserve, die zur Entschärfung von Netzengpässen erforderlich ist.
Genau. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Und ja, jetzt gab es vor einigen Jahren, hatten wir festgestellt, dass wir einige potenziell auftretende Fehler im Übertragungsnetz, dass wir die mit den bestehenden Kraftwerken auch gar nicht mehr lösen können, sondern dass dafür an bestimmten Standorten weitere Neubaukraftwerke notwendig sind.
Gaskraftwerke,
richtig. Auch da geht es wieder darum, dass sie schnell reagieren können müssen. Das können nur die Gaskraftwerke. Ja, und da hat man damals dann die sogenannten besonderen netztechnischen Betriebsmittel eingeführt, also auch eine Reserve außerhalb des Marktes mit einem sehr speziellen Einsatzzweck und mit der Besonderheit, dass die sich im Besitz nicht von Marktparteien befinden, sondern eben im Besitz der Übertragungsnetzbetreiber befinden.
Mhm. Letzte Frage nochmal zu diesen netztechnischen Betriebsmitteln. Wie viele sind es, diese Kraftwerke? Sind die schon in Betrieb und wo befinden die sich?
Ja, genau. Das sind auch 4 Standorte. Wie viele Blöcke das sind, das kann man auch nochmal nachlesen. Also sind ja Gaskraftwerke, ich glaube zum Teil Gasturbinen, zum Teil Gasmotoren, wenn ich mich nicht irre. Und auch die stehen in Süddeutschland. Also stehen an verschiedenen Orten in Süddeutschland. Das ist tendenziell da, wo wir jetzt aus netztechnischer Sicht ja generell auch einen Bedarf an neuer Kraftwerksleistung haben.
Okay, also wir in unserem Netzgebiet im Osten Deutschlands steht keines dieser.
Da gibt es keines
dieser besonderen netztechnischen Betriebsmittel. So, jetzt ist mir aber ganz zum Schluss noch eine Frage eingefallen. Thema Redispatch. Ne, wir brauchen ja Kraftwerke, die zur Heilung von Netzengpässen eingesetzt werden. Diese Redispatch-Kraftwerke, wir regeln im Norden, in bestimmten Situationen müssen wir Windparks auf dem Meer oder an Land müssen wir abregeln, runterfahren, um unsere Leitung zu schützen. Der Strom ist aber eigentlich verkauft, wird im Süden Deutschlands irgendwie benötigt. Also muss irgendjemand den Strom ja liefern und dann springen solche Ersatzkraftwerke an. Redispatch-Kraftwerke, die dann diesen Ausgleich vornehmen. Was sind das eigentlich für Kraftwerke? Sind das Marktkraftwerke, die dann das noch mitliefern oder wo kommen die plötzlich eigentlich her?
Ja, gute Frage. Im Endeffekt haben wir da so eine Reihenfolge, wo wir uns anschauen, welche Kraftwerke haben wir zur Verfügung. Und als erstes gucken wir natürlich auf die Marktkraftwerke, also welche Kraftwerke stehen im Markt und laufen noch nicht im Süden. Typischerweise bei so einer Engpasssituation sind die Preise niedrig, kann schon gut sein, dass da einige Gaskraftwerke im Süden nicht laufen oder auch Kohlekraftwerke. Mhm. Dann fahren wir die hoch. Wenn das nicht ausreicht, dann haben wir dafür die Netzreserve. Also da ist sie genau dafür da.
Die ist genau dafür da.
Genau. Und theoretisch gibt es dann auch noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt feststellen, die Netzreserve reicht nicht aus, dann können wir auch noch auf die weiteren Reserven dann drauf zugreifen.
Okay. Also es sind nicht nochmal spezielle Redispatch-Kraftwerke, die irgendwo rumstehen, genauso wenig wie irgendwo Regelreserve-Kraftwerke rumstehen, das sind quasi Reserven, die innerhalb der vorhandenen Strommarktkapazitäten, sagen wir mal, vorhanden sind und dann eben für diese Zwecke aktiviert werden.
Genau, richtig.
Ja, okay. Ja, vielen Dank, Johannes, für dieses Gespräch über das Preppern im Stromnetz. Ich hoffe, dass wieder ein paar Aha-Effekte dabei waren und dass ihr das eine oder andere dazugelernt habt. Für dich jetzt gilt es zu Hause, Fängst du an zu preppern oder schiebst du das auch nochmal auf die lange Bank?
Ich nehme das Thema auf jeden Fall nochmal mit. Ja, das ist eigentlich schon richtig. Das ist auch sehr, sehr wichtig, das Thema.
Ja, das sind so diese Prospekte vom Bundesamt für Katastrophenschutz, die irgendwo in Behörden immer so rumliegen und dann sagt man, das müsste ich eigentlich auch machen, aber komm, ich brauche den Platz im Keller dann doch für was anderes. Und so richtig beliebt macht man sich zu Hause auch nicht. Man wird schon ein bisschen als Spinner angesehen, also ich zumindest. Aber neulich gab es mal einen kleinen Stromausfall, ich glaube, das war Weihnachten letztes Jahr, für ungefähr eine Stunde, nee, Wasserausfall war ja da, ne? Irgendwo gab es da, ich glaube, das war Silvester, gab es eine Störung, ging das Klo nicht mehr, kam kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn, war sofort Unruhe.
Ja, ja.
Und dann habe ich gesagt, macht euch keine Sorgen, ich habe im Keller Wasser eingelagert. Da stieg sofort die Stimmung wieder. Also man kann sich mit Preppern auch durchaus beliebt machen. Ja, Leute, das war's für heute und auch für die nächsten Monate. Die erste Staffel Strom zum Anfassen geht hiermit nach 30 Folgen zu Ende. Wir legen jetzt eine kreative Pause ein und wollen im Oktober mit neuen Folgen, neuen Ideen und neuen Gesprächspartnern diesen Podcast fortsetzen. Es bleibt über die Sommermonate viel Zeit, verpasste Folgen aus dieser ersten Staffel nachzuhören. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Sommerzeit. Vielen Dank fürs Zuhören, für die Likes und Sternchen auf allen Plattformen, für den Zuspruch und auch für die Komplimente. Ich hoffe, dass wir uns im Herbst wiederhören. Bis dahin, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.